Jetzt ist es also fix. Die Porsche AG steigt bei Varta ein und rettet damit wohl eher unfreiwillig den bisherigen Mehrheitseigentümer Michael Theuner vor einem Totalverlust. Die Alternative, eine möglicherweise unkontrollierbare Insolvenz von Varta und der Ausverkauf einer speziellen Schnellladetechnologie, schien dem Sportwagenhersteller wohl zu riskant. Porsche, wie mit der Varta-Übernahme die Turbo-Hybrid-Strategie gerettet werden soll. Sparkurs bei ZF, warum die Werksschließungen beim Autozulieferer wohl viel radikaler sein müssen als bei den Mitbewerbern. Und Fiat, Alfa Romeo und Maserati, warum die italienische Automobilindustrie vor einem beispiellosen Absturz steht. Damit herzlich willkommen zu den Industriemagazin-News. 30 Millionen Euro hat der österreichische Industrielle Michael Theuner Anfang der 2000er Jahre in die Hand genommen, um den damals sanierungsbedürftigen deutschen Batteriehersteller Varta zu übernehmen. Nach einem Börsengang im Jahr 2017 folgte ein fast kometenhafter Aufstieg. Beflügelt von einem mehrjährigen Exklusivauftrag für die damals neuartigen Apple AirPods Pro, der 2019 und 2020 für rund 60% des Umsatzes und Gewinn gesorgt haben dürfte, schüttete der Konzern auch an Michael Theuner in den Jahren 2021 und 2022 rund 100 Millionen Euro an Dividenden aus. Die ehrgeizigen Wachstumspläne Vartas, etwa im E-Auto-Batteriebereich, wurden jedoch zu weiten Teilen fremdfinanziert. Spätestens Anfang des Vorjahres, nach dem Wegfall des Apple-Auftrags, war klar, die Varta AG hatte sich im Wachstum übernommen und war schwer überschuldet. Eine Unzahl an Managementfehlern führten zur beinahe Pleite der Varta, wie Mehrheitseigentümer Michael Theuner selbst in Interviews, wie etwa jenem der FAZ, immer einräumt. Doch letztverantwortlich dafür sah sich Theuner, der das Management der Varta durchaus auch mit Weggefährten mit seiner Mehrheit im Aufsichtsrat bestellt hat, nie. Und ein Konstruktionsfehler im deutschen Insolvenzrecht erlaubt es dem Wiener Industriellen jetzt sogar, ziemlich kapitalschonend aus der Situation zu kommen. Denn gemeinsam mit der Porsche AG darf er im Rahmen eines Schuldenschnitts, der das Grundkapital auf Null senkt, jeweils 30 Millionen Euro zuschießen. Ein Teil davon sogar in Immobilien, die Varta derzeit ohnehin mietet. Danach wird er immerhin rund ein Drittel am neuen Unternehmen halten, während alle anderen Aktionären leer ausgehen. Die Porsche AG, und damit sind wir beim eigentlichen Hauptthema unserer Sendung, dürfte Theuner mit dieser Konstruktion eher unfreiwillig vor einem Totalverlust bewahrt haben. Aber die Alternative, eine möglicherweise unkontrollierbare Insolvenz der Varta und ein Ausverkauf der Technologie, die für die Porsche AG zumindest mittelfristig strategisch wichtig ist, schien den Stuttgartern wohl zu riskant.
Der deutsche Sportwagenbauer Porsche übernimmt die 70% Mehrheit an der Varta V4Drive Battery. Die Verträge seien unterschrieben, teilte das Unternehmen in der Vorwoche mit. Der Volkswagen-Tochter geht es dabei vor allem um den Zugriff auf großformatige Lithium-Ionen-Zellen, wie sie etwa im Hybridantrieb des 911er Carrera GTS zum Einsatz kommen. Die schnell ladbaren Battery Packs, die binnen weniger Minuten auf 100% laden können, sollten im E-Auto-Bereich zwar nicht für den Hauptantrieb, aber für dringend benötigte zusätzliche Leistungsstärke sorgen. Die kleine Varta-Batterie speichert Strom, der etwa beim Bremsen rückgewonnen wird, kurzfristig zwischen und gibt ihn beim Beschleunigen wieder ab. Mit dieser Puffer-Batterielösung will sich Varta im Wettbewerb zu den großen Zellherstellern wie etwa CATL, BYD, Samsung oder Northvolt in einer Nische für Hybridautomodelle positionieren. Eine kleine Pilotanlage am Varta-Standort Ellwangen für die Battery Packs ist Ende 2021 errichtet worden. Doch der Bau des Werkes für die Serienproduktion wurde im Jahr 2022 gestoppt. Denn Varta geriet finanziell ins Straucheln. Aber vor allem, außer Porsche konnte Varta keinen anderen großen Hersteller für neuartige Pufferbatterietechnologie überzeugen. Die Zusammenarbeit zwischen Porsche und Varta lief seither nicht rund. Zwar war der Output der Pilotfabrik zunächst ausreichend, doch für die Umsetzung der Porsche Turbo-Hybrid-Strategie reichten die Mengen längst nicht. Die Werksingenieure von Varta waren damit überfordert, die komplexe Produktion der selbstentwickelten Zellen stabil in Serie zu bringen. Und das war ein Problem für Porsche. Denn mit den Hochleistungspufferbatterien für die 911er-Serie müsste sich der Sportwagenhersteller in eine sehr branchenunübliche Abhängigkeit begeben. Weil die Porsche-Modelle so leistungsstark sind, kann der Hersteller nicht auf Standard-Hybrid-Batterien zurückgreifen, sondern braucht spezielle Technik. Üblicherweise sichern sich Markenhersteller mit zweiten, oft auch dritten Zulieferern ab, um zu vermeiden, dass im Notfall die Bänder stillstehen und die Zulieferer Preisgestaltungsmacht haben. Doch für die benötigte Technologie war nur Varta, ein Anbieter ohne Erfahrung in der Automobilindustrie, als potenzieller Lieferant am Markt. Mittlerweile entwickelt Porsche zwar auch mit dem Batteriehersteller Custom Cells Hochleistungszellen, die besonders schnelles Laden erlauben und eine hohe Energiedichte besitzen, doch mit der Mehrheitsübernahme der V4Drive kann sich Porsche den Zugriff auf die Varta-Technologie, zumal für relativ kleines Geld, zur Gänze sichern. Mit der Mehrheitsübernahme von V4Drive wollen wir einen Beitrag zum Erhalt von Schlüsseltechnologien am Standort Deutschland leisten. So Lutz Meschke, Finanzvorstand der Porsche AG. Mit dem Kapitalseinsatz von 30 Millionen Euro übernimmt die Porsche AG nun 70% der V4Drive Battery sowie rund ein Drittel der noch zu sanierenden Varta AG. Hinzu kommen dürfte wohl noch ein rund dreistelliger Millionenbetrag für den Aufbau einer Produktionsstätte für die V4Drive Zellen.
Der Automobilzulieferer ZF baut in Deutschland Produktion und Entwicklung ab und folgt der Karawane von Zulieferern nach Ost- und Südeuropa. Rund ein Viertel aller Mitarbeiter müssen gehen. Derzeit wird eine Liste von 10 Werken erstellt, die geschlossen werden sollen. Der Sparkurs von ZF ist rigoros und weitaus intensiver als jener der Mitbewerber. Und das hat einen Grund. Das Unternehmen, das fast zur Gänze einer Stiftung der Stadt Friedrichshafen gehört, hat sich in den letzten Jahrzehnten bei der Verlagerung nämlich ziemlich zurückgehalten.
Beim deutschen Autozulieferer ZF verhärten sich die Fronten zwischen Betriebsrat und Unternehmensleitung. Es gibt eine Liste von Werken, die möglichst schnell dicht gemacht werden sollen, sagte Gesamtbetriebsratschef Achim Dietrich gegenüber dem Handelsblatt. Im Fokus des von McKinsey beratenen Vorstands stünden insgesamt über ein Drittel der 35 Inlandswerke. Man untersuche alle deutschen Werke auf ihre Wettbewerbsfähigkeit. Einige Standorte erreichen nicht die notwendigen Ergebnisse, so ein Sprecher des Unternehmens in Friedrichshafen. Mit Verbesserungsmaßnahmen soll die Wettbewerbsfähigkeit steigen. In Gesprächen mit der Arbeitnehmervertretung soll geklärt werden, wie man die Standorte in die wirtschaftliche Erfolgsspur zurückbringt und die Arbeitsplätze mit zukunftsfähigen Produkten langfristig absichert. Nur wenn das nicht gelinge, kämen ein Verkauf des Standorts oder dessen Schließung in Frage. Stellenstreichungen sind vor allem bei größeren Standorten wahrscheinlich, etwa am Hauptsitz Friedrichshafen, in Saarbrücken, Hannover oder Nürnberg. Vor Schließungen dürften vor allem kleinere Werke mit 500 oder weniger Angestellten stehen, weil sie von Sanierungsexperten und Expertinnen als weniger effizient betrachtet werden und die Abwicklung von dort tendenziell weniger Protest auslösen dürfte. In Österreich sind für das Unternehmen an den Standorten Lebring, Steyr und Wien etwa 800 Beschäftigte tätig. In Lebring werden mechatronische Produkte gefertigt, in Steyr Traktor- und Pkw-Getriebe montiert und in Wien findet die Instandsetzung von ZF-Getrieben statt. Von dem nun aufgesetzten Sparprogramm sollen die drei Standorte jedoch nicht betroffen sein. In diesem Jahr habe das Unternehmen bereits etwas mehr als 1.000 Stellen in Deutschland und insgesamt über 1.400 weltweit abgebaut. Der Vorstand hatte angekündigt, 11.000 bis 14.000 Stellen und damit jeden vierten Arbeitsplatz in den kommenden Jahren im Inland zu streichen. Die gesamte Autoindustrie hat Probleme mit der Transformation zur Elektromobilität, aber ZF trifft es besonders hart. Der Konzern hatte sich durch die Zukäufe und Investitionen in neue Technologien hochverschuldet und muss jährlich mehr als eine halbe Milliarde Euro Zinsen zahlen. Dietrich sieht die ZF-Strategie, durch Übernahmen zum Systemanbieter zu werden, in Gefahr. Wenn wir die Strategie nicht durchhalten, die zugekauften Geschäfte aufgeben oder verkaufen müssen, war sie viel zu teuer, sagte Dietrich. Der Betriebsratschef vermisst einen tragfähigen Plan der Konzernführung für die Zukunft. Der weltweit größte Autozulieferer mit rund 169.000 Angestellten an 160 Standorten in 30 Ländern gehört mehrheitlich der Zeppelin-Stiftung der Stadt Friedrichshafen. Im Vorjahr erzielte er einen Umsatz von rund 46,6 Milliarden Euro. Zuletzt hat ZF seine Umsatzprognose für 2024 erneut nach unten korrigiert. Statt mehr als 42 Milliarden Euro rechnet der Konzern nun mit einem Umsatz von 40 bis 42 Milliarden Euro. Gründe für die trüben Aussichten seien die schwache Konjunktur und ein Marktrückgang. In diesem und im kommenden Jahr sollen die Kosten weltweit um ungefähr 6 Milliarden Euro gesenkt werden.
Die Krise in der deutschen Automobilindustrie ist jetzt auch amtlich. Nach den jüngsten Zahlen des Deutschen Statistischen Bundesamtes sank der Umsatz der Branche im ersten Halbjahr um 4,7%. Im Vorjahr hatten die Autobauer noch, allerdings ausschließlich getrieben durch Preissteigerungen, einen Rekordumsatz verbucht. Deutschlands Autoindustrie mag kränkeln, doch die Automobilindustrie unseres südlichen Nachbarns, Italien, befindet sich im freien Fall. Um 40% wird die Produktion von Fiat, Alfa Romeo, Maserati und Co. in Italien alleine im heurigen Jahr einbrechen. Ein beispielloser Absturz, dessen Auswirkungen noch gar nicht absehbar sind. Klar ist nur, der Niedergang hat jetzt schon personelle Konsequenzen.
Carlos Tavares tritt ab. Der Chef des multinationalen Autokonzerns Stellantis verlässt mit Anfang 2026 den Automobilhersteller und werde nach Ablauf seines Vertrages in Ruhestand gehen, teilte der Konzern mit. Zudem kündigte Stellantis eine Reihe von sofort wirksamen Personalwechseln in der oberen Managementebene an. So verlässt auch Finanzchefin Natalie Knight mit sofortiger Wirkung das Unternehmen. Ebenfalls gehen muss der für das operative Geschäft in der erweiterten Europaregion verantwortliche Vorstand Uwe Hochgeschurz. Im Nordamerika-Segment sowie an der Spitze der Marken Maserati und Alfa Romeo gibt es weitere Veränderungen. Die Personalentscheidungen sind Teil eines breiter angelegten Managementwechsels, mit dem Stellantis offenbar sein schwächelndes Geschäft stabilisieren und das Vertrauen von Investoren zurückgewinnen will. In Italien wächst die Sorge um die Zukunft der Produktionswerke des Autobauers Stellantis. Wie dramatisch die Situation allgemein ist, zeigt sich etwa im Werk im norditalienischen Modena. Dort wurden per Ende September gerade einmal 220 Maserati gebaut, ein Jahr zuvor waren es noch 910. Im Süden Italiens, im Alfa Romeo-Werk in Cassino, sind dieses Jahr nur noch knapp 20.000 Fahrzeuge vom Band gelaufen. 2019 waren es noch über 200.000. Und im Fiat-Stammwerk Turin-Mirafiori wurden bis Ende September noch 22.240 Autos gebaut, 68% weniger als im Vorjahr. Zwar hat man im Gegensatz zu Volkswagen in den letzten Jahren Personal abgebaut, aber nicht genug, um auf die Absatzkrise zu reagieren. Die Zahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den italienischen Stellantis-Werken ging seit der Fusion des früheren Fiat-Konzerns mit Peugeot Citroën 2021 von 51.000 auf knapp über 40.000 zurück. In allen Werken wird kurz gearbeitet. Nach einem starken Nachfragerückgang im September wird die Produktion des elektrischen 500 und von Maserati-Modellen im Stellantis-Werk Mirafiori im gesamten Monat Oktober eingestellt. Die Stellantis-Fabrik im süditalienischen Termoli schließt im Oktober ebenfalls für 2 Wochen. Der Produktionsstopp betrifft 2000 Angestellte, teilten die Gewerkschaften mit. Stellantis verkaufte im September 29.375 Autos in der Heimat Italien, um 34% weniger als im gleichen Monat des Jahres 2023. Wobei der Marktanteil von 32,6% auf 24,1% fiel. In den letzten 9 Monaten wurden 365.286 Stellantis-Autos zugelassen, um 5,8% weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Im September wurden in Italien insgesamt 121.666 Autos zugelassen, was einem Rückgang von 10,7% gegenüber September 2023 entspricht. In den ersten 9 Monaten des Jahres 2024 wurden nach Angaben des italienischen Verkehrsministeriums 1,2 Millionen Autos zugelassen, ein Zuwachs von 2,1% im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2023. Die schwache Nachfrage nach Neuwagen lässt nach Einschätzung der Gewerkschaft die Autoproduktion in Italien um ein Drittel einbrechen. Die Produktion bei Stellantis werde 2024 auf unter 500.000 Fahrzeuge fallen, nach 751.000 Fahrzeugen im vergangenen Jahr. Damit rückt das Ziel der italienischen Regierung, bis Ende des Jahrzehnts auf jährlich 1 Million gebaute Autos zu kommen, in weitere Ferne.
Der Kriminalfall klingt spektakulär und der Schaden ist vermutlich enorm. Dem Halbleiterhersteller Infineon soll im Werk in Villach offenbar über einen längeren Zeitraum Goldabfälle, die für die Herstellung von Mikrochips verwendet werden, entwendet worden sein. Ende September wurden Arbeitskräfte einer Fremdfirma festgenommen. Mehr dazu in den Kurzmeldungen.
Beim Halbleiterkonzern Infineon in Villach wird gegen Angestellte einer Fremdfirma wegen Diebstahls ermittelt. Dabei handelt es sich um Goldabfälle aus der Produktion, die für das Recycling bestimmt waren, teilte Alexandra Wachschütz, Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit, auf APA-Anfrage mit. Die Unternehmenssprecherin bestätigte teilweise auch einen Online-Bericht der kleinen Zeitung, wonach es bereits 3 Festnahmen gegeben hat. Spekulationen über den Tatzeitraum und die Schadenshöhe, die bei der Firma dadurch entstanden sei, kann Wachschütz nicht bestätigen. Aufgrund der laufenden Ermittlungen konnten derzeit keine weiteren Details genannt werden, so die Unternehmenssprecherin. Bei der Austria E-Mail AG müssen aufgrund einer momentanen Auftragsflaute im November in Knittelfeld 24 Stellen abgebaut werden. Nachdem vor einiger Zeit die Produkte der Spezialisten für Heizungs- und Warmwassersysteme sogar kontingentiert werden mussten, ist nun eine Flaute eingetreten. Damit sinkt die Zahl der Beschäftigten von 412 auf 388, bleibt aber immer noch über dem Niveau von 2019, bestätigte das Unternehmen in einem Bericht der kleinen Zeitung. Nach hoher Nachfrage wurde in den Ausbau von Kapazitäten und den Personalaufbau investiert. In Knittelfeld wurde unter anderem um 8 Millionen Euro eine Produktionslinie für Pufferspeicher gebaut. Die Umsätze steigen im zweistelligen Prozentbereich nach oben. 2022 kam es zu einem Ende des Nachfragebooms. Jetzt wurde für 24 Angestellte das Frühwarnsystem des AMS ausgelöst. Der oststeirische Anlagenbauer Binder & Co. erzielte im ersten Halbjahr 2024 ein Ergebnis vor Steuern von 4,7 Millionen Euro. Etwas unter dem Vorjahreswert von 5 Millionen bei einem soliden Auftragsstand von 82,6 Millionen Euro. Gründe für die Abweichung sind unter anderem zögerliche Auftragsentscheidungen der Kunden und gestiegene Personalkosten, wobei die Energiepreise inzwischen sinken. Am Standort Gleisdorf setzt Binder & Co. auf Nachhaltigkeit mit Photovoltaikanlagen und Fernwärme, um 40% des Energiebedarfs selbst zu decken. Der Verkauf der Tochterfirma Bublon an Omia AG wirkte sich positiv auf das Ergebnis vor Steuern aus. Und das Eigenkapital bleibt mit 44,2% stabil. Veränderungen in der Eigentümerstruktur führten dazu, dass die Liaonic Industrie Holding nun 51,4% der Anteile hält. In den Exportmärkten konnte Binder & Co. den Rückgang in Europa durch Zuwächse in Nordamerika und Asien kompensieren. In den USA erzielte das Unternehmen mit der ersten LIBS-Anlage für Metal Recycling Erfolge, eine Technologie, die mithilfe von KI Metallarten in Sekundenbruchteilen sortiert. Insgesamt beschäftigt Binder & Co. rund 400 Angestellte, davon 250 am Standort in Gleisdorf.
Das waren die Industriemagazin-News für diese Woche. Noch mehr Insights in die Industrie finden Sie in unseren Magazinen in unserem Shop. Dazu jede Menge Goodies wie Kaffeetassen, T-Shirts oder Pullis im Neugedesign. Wenn Sie uns auf YouTube sehen, dann freuen wir uns, wenn Sie uns ein Like dalassen und unseren Kanal abonnieren. Wenn Sie uns auf LinkedIn oder unserem Player zuschauen, dann und wenn Sie mehr von uns wollen, dann können Sie das in der Mediathek auf unserer Website unter industriemagazin.at/news-tv tun. Im Namen von Redaktion und Technik darf ich mich jetzt von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen einen produktiven Mittwochnachmittag und bleiben Sie neugierig.